Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag beim Earthkeeper-Kongress. Worum geht es auf der Erde für uns wirklich? Ich freue mich heute, Dr. Markus Strauß bei mir begrüßen zu dürfen. Markus Strauß ist Experte für essbare Wildpflanzen. Er ist Autor zahlreicher Publikationen, Leiter des Hochschulzertifikats Lehrgangs für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen und Stiftungsgründer für essbare Wildpflanzenparks. Er lebt mit der Kraft der Natur, ist am liebsten im wilden Grün draußen unterwegs und bei allen Tätigkeiten bleibt seine Vision stets im Mittelpunkt. Die Erschaffung von essbaren Wildpflanzenparks und die Reintegration der essbaren Wildpflanzen in den Alltag als große Chance für Landwirtschaft, Esskultur, Gesundheitsvorsorge, Naturerlebnis und Lebenslust. Lieber Markus, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und freue mich auf ein wildes Gespräch mit dir.
Ja, wunderbar, genau. Ja, herzlichen Dank, liebe Melanie, für die Einladung zu deinem Kongress. Freut mich.
Ja, schön. Ja, ich würde total gerne heute mit dir in die vielfältige Welt der Pflanzen, der essbaren Wildpflanzen eintauchen und würde damit auch direkt gerne einmal starten und würde gerne einmal von dir wissen, warum sind essbare Wildpflanzen, warum ist das so dein Herzensthema und dein Herzensprojekt? Warum sind die so wertvoll für uns, vielleicht auch gerade heute?
Ja, also zum einen, ich esse gerne und habe da meine Leidenschaft auch zum Beruf gemacht. Mache ich jetzt ja schon mit den essbaren Wildpflanzen seit über 20 Jahren. Aber es hat natürlich noch ganz andere Dimensionen, weil man könnte das mit einem Satz sagen, so wie wir essen, so sieht die Landschaft aus. Und das ist wirklich, ich bin ja von der Ausbildung her, ich habe auch Biologie, aber eben auch Geografie studiert, also diese Gesamtzusammenhänge, was jetzt mit Böden, mit Klima, mit Biodiversität und so weiter und auch mit der Nutzungsgeschichte durch uns Menschen, wie wir das alles weiterentwickelt, verändert, zerstört und so weiter haben, vertraut. Also das fasziniert mich ja auch immer, dieses vielfacettige Ineinandergewobensein. Und das ist ja auch gerade die Herausforderung, die wir heute haben. Also als ich vor 20 Jahren damit, oder es ist schon über 20, aber egal, Jahren damit angefangen habe, war das noch so ein Nischenthema. Das wurde auch so belächelt. Und die Leute haben das noch gar nicht so in der ganzen Weite eigentlich verstanden, um was es da geht. Und mir war dann einfach immer schon klar, das sind unsere Urlebensmittel, ne? Also die Wildpflanzen und natürlich auch, wenn man an Jagd denkt, das wilde Fleisch, dass die wilden Lebensmittel, darauf will ich raus, auf die Qualität dessen, was die Menschen gegessen haben. Also das hat immer eine wilde Qualität gehabt, also eine ganz ursprüngliche, unveränderte. Und das hat uns Menschen seit 2,5 Millionen Jahren begleitet. Und die Trennung von der Natur, unter der wir heute so leiden, also das war ja erstmal mit der Einführung der Landwirtschaft, das war die erste Trennung, weil dann haben die Menschen begonnen, sich nur auf ihre Rodungsinsel zu kaprizieren. Die ganze Intelligenz und Arbeitskraft floss darauf ein, sodass man da eben ein Getreide hatte oder eine Hackfrucht oder seine Tiere großgezogen hat, auch geschützt hat gegen die Feinde, die im bösen Wald, ne, die Märchen spiegeln das ja auch alles wieder. Also diese Trennung von der Natur fing eigentlich damals schon an, obwohl die ja alle auf ihrem süßen kleinen Bauernhof lebten und was unsere heutige romantische Vorstellung natürlich sehr abholt, ne, aber das war schon Trennung von der wilden Natur. Und wir haben dem natürlich dann eins draufgesetzt oder zwei sogar draufgesetzt, einmal durch die Industrialisierung, weil dann ja auch die Landwirtschaft und vor allem auch das Nachgeschaltete, diese ganze Verarbeitung, ne, das Aussieben der Mehle, das Eindosen von Essen, das Erhitzen, das Verarbeiten und natürlich in den letzten Jahrzehnten ganz stark dann auch das Züchten der Pflanzen, die Agrarchemie, das sind ja alles Dinge, die erst seit wenigen Jahrzehnten praktiziert werden und auch die Verarbeitung wurde ja nochmal sehr intensiviert mit Farbstoff, Konservierungsstoff etc. Und dann kam ja noch die Digitalisierung dazu und da hat sich unser Essverhalten auch nochmal verändert, ist noch künstlicher, noch naturferner geworden, weil heute dominieren ja so Dinge wie Fast Food oder Convenience Food, die Großküchenversorgung und dieses To-Go, ne, dass man das an jeder Ecke sowas haben kann und was früher undenkbar gewesen wäre, in der Öffentlichkeit auf der Straße zu essen und womöglich den Müll noch fallen zu lassen. Also das war ein Unding, gesellschaftlich überhaupt nicht akzeptiert und ist heute die Normalität. Und vor allem eben diese lausige Qualität, ne, die ja nichts mehr mit dem zu tun hat, was unsere ursprünglichen Bedürfnisse sind. Und da haben wir uns so davon entfernt, dass wir heute eben im Durchschnitt auch ganz viele Schwächen, gesundheitliche Probleme am Hals haben, könnte man sagen. Ne? Und das ist ein ganz breites Potpourri von sogenannten Zivilisationskrankheiten, ne? die uns da in der Lebensfreude und Lebenskraft und Lebensqualität natürlich schwächen. Und da leistet das einen Beitrag, indem wir dann wieder zur Urqualität zurückgehen und das in unsere Alltagskultur integrieren. Und gleichzeitig macht es ganz viel mit uns, unser Naturerleben. Wir kommen wieder rein in diese Ganzheitlichkeit automatisch, ne? Wenn wir uns wieder trauen, das muss man halt erst diese Angstschwelle überwinden, ne? Also durch die Trennung von der Natur haben sich auch Ängste aufgebaut, nicht nur vor dem bösen Wolf und vor dem Bär und so, sondern auch vor dem Fuchsbandwurm und vor irgendwelchen Verunreinigungen. Und kann ich das einfach so pflücken? Und was ist, wenn da schon mal irgendeine Fliege drauf saß oder so? Das sind ganz eklige Vorstellungen. Und wir denken gar nicht, wenn wir einkaufen gehen, was da alles stattgefunden hat. Also das blenden wir völlig aus, dass irgendwo in Andalusien oder in Sizilien oder in China ja auch Agrarchemie eingesetzt wurde, dass Kinderarbeit, dass Flüchtlinge und so weiter da pflücken, dass die nicht mal eine Toilette oder eine Handwaschgelegenheit haben, dass es nachher in Plastik eingeschweißt wird, dass es dann meilenweit transportiert wird und so weiter und so fort. Ne? Und das empfinden wir nicht so, weil es uns auch schön gemacht wird und bequem gemacht wird. Ne? Im Supermarkt ist so ein Licht mit einem Gelbanteil, es säuselt eine Musik. Das Sammeln von der Steinzeit, das findet heute mit dem Rollwagen statt. Und wir sammeln da so ein. Ne? Und es beginnt ja auch immer diese Rundtour, geht immer von links nach rechts. Also unsere rechte Hand, die meisten sind Rechtshänder, so frei sind zum Zugreifen. Es beginnt immer in der Obst- und Gemüseabteilung, weil das unser Unterbewusstsein noch erinnert an das, was man wirklich essen kann. Wenn da was Künstliches stehen würde, wären wir gar nicht so animiert, dass es jetzt ums Essen geht. Da merkt man, also die Verkaufspsychologie arbeitet voll mit dem Ganzen. Ne? Aber wir sind natürlich uns dessen meistens nicht so bewusst und sammeln da unsere Nährmittel ein, die uns dann eben auch krank machen. Ne? Das muss man so brutal sagen, weil die Qualität halt gar nicht mehr mit dem übereinstimmt, was unser Körper eigentlich, wonach der sich eigentlich sehnt. Und gleichzeitig, ich habe ja schon diese ganzen Umweltpunkte angesprochen, ne? Wenn wir jetzt was Wildes essen, haben wir die Urqualität in einer Qualität, die wir gar nicht kaufen können, weil das, was uns Mutter Natur schenkt, das ist unerreicht. Ne? Also es gibt wenig Zahlen dazu, weil das Thema schlecht untersucht wurde. Klar, man kann damit eben mit Wildgemüse, mit Beeren, mit Wildfrüchten, mit Nüssen, mit Baumblättern, die man essen kann oder Knospen oder so, kann man natürlich keine Milliardenumsätze machen. Deswegen fließt da auch kein Forschungsgeld rein. Aber die paar Punktzahlen, die paar Punktwerte, die man weiß, und es gibt Pflanzen wie Sanddorn oder Hagebutte, die sind auch schon ein bisschen in die Landwirtschaft integriert. Die sind in zu DDR-Zeiten, also im Ostblock, sind die stärker untersucht worden, weil die nicht so viel Zitrusfrüchte hatten. Und die Werte, wenn man das sieht, dann begreift man, riesiges Potenzial. Ne? Also im groben Durchschnitt könnte man sagen, 5 bis 10 Mal mehr Vitalstoffe, egal ob es jetzt um Calcium, Magnesium, Spurenelemente oder eben Vitamin C oder irgendwas geht. Ganz grob kann man das wirklich sagen. Und es gibt natürlich Ausreißerwerte nach oben, die sind so, dass man gucken muss, dass man eine Sitzgelegenheit unternimmt. Das ist wirklich unglaublich. Und die Sachen, die untersucht sind, ist auch klar, dass diese Werte, da steht dann, was weiß ich, 87,4 Milligramm von irgendwas, das ist alles Quatsch, weil eine Pflanze richtet sich nicht nach so einem Wert. Das jedes Jahr ist wieder anders, der Standort ist anders. Und es gibt eine genetische Varianz bei den Pflanzen. Ne? Also die richtig gut untersucht sind, zum Beispiel bei Vitamin C-Gehalt, bei den Früchten der Rosen, der Hagebutten, da merkt man, gehen die Untersuchungen zwischen, die Werte schwanken zwischen 500 und 1700 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm Fruchtmark. Und damit ist klar, das liegt an der genetischen Varianz der jeweiligen Art, dass auch da natürlich eine große Bandbreite ist. Und wir müssten immer nach Bandbreiten, die Bandbreiten erforschen. Aber wir können es auch sein lassen, weil im Groben ist es so, das ist eine irrsinnig gute Qualität, die uns die Natur schenkt. Und eben obendrein haben wir null Umweltbelastungen, weil wir ja jetzt nicht, das ist ja alles nicht in Schrumpffolie verpackt oder so, es ist nicht transportiert worden. Es braucht keine Züchtung, keine Agrarchemie, keine Gentechnik. Und wir gehen ja in der Regel dann zu Fuß los. Also wenn man da als auch mit dem Auto ein paar Kilometer fährt, um zu sammeln, das ist von der Ökobilanz her immer noch sagenhaft günstig. Ja, oder man fährt mit dem Fahrrad oder mit dem Zug dahin oder der S-Bahn, was auch immer. Und geht dann ja irgendwo in den Wald oder beim Biobauern, muss man mit ihm sprechen, dass er nicht denkt, man sammelt die Zucchinis ein, sondern wirklich das, was zwischen den Zucchini-Pflanzen wächst oder so. Oder man geht eben auf ein Ödland oder eine Feldhecke oder so und sammelt sich dort unglaublich viel. Also man muss sich natürlich ein bisschen damit beschäftigen, was kann ich jetzt denn sammeln und was ist zu welcher Jahreszeit dran und wie gehe ich damit in der Küche um? Das muss man natürlich noch lernen, weil wir das verlernt haben. Das war für unsere Uromas noch und Uropas auch, die kannten noch alle Pflanzen. Das wurde früher in der Volksschule, hat man damals gesagt, einfach gelehrt. Jede Lehrerin, jeder Lehrer kannte alle Bäume und so und auch die Erwachsenen und haben beim Sonntagsspaziergang einfach schon die Pflanzen erklärt in einem Kurzform, in einem Steckbrief. Einfach, das ist eine Linde, guck mal, hat herzförmige Blätter und die Blüten sind gut als Tee, wenn du erkältet bist oder so. Und weiter ging's, ne? Und das war Allgemeinwissen. Und das ist uns halt so spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich schon davor total abhanden gekommen. Und heute ist eben die ganz große Zukunftschance. Und deswegen begeistert mich dieses Thema so, dass wir das wieder deswegen reintegrieren, weil wir hatten es ja mal integriert in die Alltagskultur, dass wir es zurückholen in unsere Alltagskultur. Also ich möchte nicht in die steinzeitliche Höhle oder irgendwie zurück irgendwo hin. Nein, ich möchte unbedingt in eine wunderbare Zukunft, wo wir eben aus dem, was wir jetzt an guten technischen Dingen, die auch Probleme machen, das ist alles klar, aber wir haben ja viel Gutes auch erreicht, ne? Dass wir das kommt ja immer darauf an, wie nutze ich es. Also Internet ja auch, das kann mich total in die totale Zerstreuung bringen und überhaupt keine Konzentration mehr und ich versumpfe da irgendwo im Internet und bin überhaupt nicht mehr Herr meines Lebens. Ne? Das ist die Negativseite oder das Datenabgreifen, Kontrollieren und so weiter, Machtgelüste von manchen. Alles klar, aber die gute Seite, wir könnten ja sonst jetzt auch gar nicht miteinander kommunizieren, ne? Das hängt immer von unserem Bewusstsein ab. Und wenn wir es so nutzen, dann ist es doch wunderbar, ne? Und darauf kommt es, es hängt alles von unserem Bewusstsein ab. Und wenn wir eben auch wieder bewusst essen, im Sinne dessen, dass wir die Wildpflanzen integrieren, dann macht das sehr viel mit uns, weil wir schon beim Sammeln ein ganz tolles Lebensgefühl, eben dieses archaische Lebensgefühl wieder erahnen und mit der Zeit auch wirklich erfahren können, weil das macht was mit uns, dass wir selbst ermächtigt sind. Wir haben uns ja darum gekümmert und können wirklich selbstständig für Nahrung sorgen. Das ist ein ganz tolles, starkes, tolles Gefühl der Unabhängigkeit, der Freiheit. Wir bewegen uns ja auch außerhalb des Systems. Die Natur stellt uns ja auch keine Rechnung, da ist keine Kasse oder so, ne? Umso wichtiger ist es, dass wir verantwortungsvoll natürlich damit umgehen und nicht alles zertrampeln oder abzupfen an einem Ast oder Baum oder Pflanze. Das muss man alles natürlich lernen. Aber wenn man so achtsam damit umgeht, ist es auch aus ethischen Gesichtspunkten her ja, geradezu wie verpflichtend, würde ich sagen, dass wir Wildpflanzen essen, weil wir die Natur ja insgesamt dadurch sehr schonen, weil der ganze Ressourcenverbrauch ja minimal ist, wenn wir uns so ernähren. Gleichzeitig haben wir tolle Nährstoffe und das ist einfach auch schon neben den Nährstoffen, über die ich schon geredet habe, ein ganz tolles Gefühl, wenn wir im Wald sind. Und dann haben wir ja als Geschenk obendrein diese tolle Waldluft, die ja unser Immunsystem auch enorm stärkt. Ne? Stichwort Waldbaden, das ist schulmedizinisch bewiesen. Wir haben eine sanfte Bewegung, indem wir da durchspazieren oder mal über einen Baumstamm irgendwo, der da liegt, drüber steigen oder sowas. Also ganz andere Bewegungsabläufe, die wir jetzt hinterm Laptop nicht mehr haben. Ne? Also es bringt uns auch wieder zurück. Man muss sich mal strecken nach irgendwas und von oben runterholen oder bücken oder in die Hocke gehen. Das sind alles, also ist das Sport, kann man das nicht bezeichnen, aber man kann auch beim Bärlauchpflücken eine Yoga-Übung draus machen. Ne? Also indem man sich ganz bewusst mit dem Atmen und nach vorne beugen etc. Und hat dann eine tiefe Atmung in dieser gesunden Luft. Man kriegt überhaupt wieder mal die Jahreszeiten mit. Das kriegen wir automatisch mit, weil Hagebutten gibt es eben nur September, Oktober oder die Schlehen dann im November, die Knospen nur im Winter, den Bärlauch nur im März, die frischen Lindenblätter als Salat eben so ab Mitte, Ende April bis in Juni rein. Also man ist automatisch am Puls der Zeit und isst dann auch automatisch immer das, was gerade, wo die Musik spielt, auch vitalstofftechnisch, ne? Weil die Natur schickt dir da die Vitalstoffe hin, wo es gerade gebraucht wird, wo das Wachstum ist, wo die Blüte ist, wo der Samen ist und so. Ne? Und das ernten wir. Also da greifen wir immer Top-Qualität ab, ne? Und haben gleichzeitig, sind wir so am Puls der Zeit und erleben das alles, haben die Vögel noch, den Wind, Regen, Sonne, Vitamin-D-Bildung. Es ist Wahnsinn. Also...
Ja, und wir sind ja automatisch, sind wir ja auch ganz anders damit verbunden. Also sowohl mit dem Essen, was wir uns sammeln, aber ja auch insgesamt mit der Natur wieder sind wir ja ganz anders, haben wir eine ganz andere Verbindung, oder? Also und dadurch wird es ja insgesamt noch mal viel größer in uns und das Bewusstsein. Und
mit jeder Pflanze, die wir auf diese Art und Weise nochmal neu kennenlernen, wenn wir sie gegessen haben und merken, wie schmackhaft sie ist und wie gut sie uns nährt, dann wächst in uns auch das unglaubliche Gefühl der Dankbarkeit und der Verbundenheit mit der Natur und auch der Demut vor der Größe der Natur. Und das ist einfach eine ganz tolle Erfahrung. Und wenn man dann noch anfängt, seinen Garten so mit essbaren Wildpflanzen zu gestalten, ich habe diese Stiftung gegründet, die du schon erwähnt hast, diese EWILPA, das steht für essbare Wildpflanzenparks, weil ich eben der Meinung bin, dass es ganz wichtig ist, dass wir öffentliche Flächen schaffen, wo eine große, also als Bildungsstätte, so Umweltbildungsstätte könnte man sagen, wo man eben lernen kann, weil da Informationstafeln oder ein Audiosystem oder sowas ist oder Leute, die ich ausgebildet habe, ganzen Coaches und Fachberater und so oder auch Kräuterpädagogen, da ihre Führungen und Seminare machen. Also da kann man das lernen und das braucht eben auch diese sicheren Sammelflächen, ne? Weil es ist klar, in städtischem Umfeld ist der Wald kaputt gejoggt, wo Leute dann verstöpselt im Wald umherjoggen, ja? Oder ihre Hunde alle ausführen etc. Also da ist es, oder andere Sachen, andere Flächen sind dann mit Glyphosat oder die Straßen sind in der Nähe und so weiter, da macht das alles nicht so Spaß. Deswegen braucht es so geschützte Flächen. Bräuchte es noch viel mehr, aber das ist natürlich jetzt auch in der Umsetzung schon, braucht es meistens 2, 3, 4 Jahre, bis sowas umgesetzt ist. Aber umso schöner, wenn es dann 10 Parks gibt es ja schon, wenn es dann stattfindet. Und man kann natürlich auch im kleineren Rahmen den eigenen Garten mit essbaren Wildpflanzen gestalten und hat die dann näher zu sich rangeholt und ist im Alltag natürlich schneller, weil es ist klar, unser Alltag ist jetzt auch nicht immer so, dass ich kann nicht jeden Tag 2, 3 Stunden in den Wald gehen, die wenigsten von uns. Und deswegen ist es schon sinnvoll, oder auch die Balkongestaltung so zu machen, dass da einfach auch was Wildes wächst. Und dann kann man ja am Wochenende oder einmal unter der Woche noch in die wirkliche Natur gehen. Und dann fällt es auf einmal ganz leicht, dass man da immer was Frisches, Wildes zu Hause hat. Also das ist nur ein Einüben. Und braucht, wenn es mal eingeübt ist, nicht viel Aufwand. Also das geht wirklich nebenher, wie andere Dinge auch nebenher gehen. Was heißt nebenher? Das ist nicht abwertend gemeint, weil man freut sich ja riesig, wenn es stattfindet. Aber ich meine jetzt so organisatorisch, zeitlich, dass da nicht jemand jetzt Angst hat, ja, jetzt soll ich auch noch das machen und morgens soll ich ja eine Öl ziehen und dann noch Yoga-Übungen, Atemübungen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also das lässt sich wirklich gut integrieren und es ist eine Sache, die total Kraft gibt. Und dann entsteht ja auch die Lust danach, ne? Also auch das wie mit den Bitterstoffen. Das ist auch so ein Phänomen. Also ganz viele, das darf uns auch bewusst werden oder wird da bewusst bei dem Thema. Ganz viele Stoffgruppen sind durch die Züchtung uns praktisch abhanden gekommen oder sie sind durch die mangelnde Übernutzung der Böden, durch die mangelnde Bodenqualität nicht mehr vorhanden. Also Spurenelemente wie Selen zum Beispiel, auch Zink, sind einfach in einem konventionell genutzten Ackerboden kaum noch da. Und damit auch in dem Weizen oder was da angebaut wird. Und dann ist es egal, ob ich 1050er oder 405er Mehl nehme. Es ist einfach nicht drin, wenn es im Boden schon nicht da ist, ne? Und das ist natürlich auch total anders, wenn ich jetzt im Wald Blätter sammle, die ich dann zu einem Laubmehl verarbeite und eben wieder ins Gebäck reinbringe oder dort eben Brennnesselgirsch oder sowas, ein Wildgemüse oder Taubnesseln, Waldziest und was da alles wächst. Weil der Boden im Wald ist eben ausgeruht, ne? Also das ist auch alles Kulturland. In Mitteleuropa ist alles schon mal, die Kelten, die Römer, die Germanen, wer da schon alles war, da ist im Prinzip jeder Stein dreimal umgedreht und man weiß da nicht, was da im Mittelalter alles war und so. Aber im Durchschnitt ist es im Wald, geht es eben doch ruhiger zu wie auf einem Acker. Und deswegen hat dort die Natur mehr Zeit, da ist auch im Durchschnitt weniger Chemie. Also der Boden kann noch besser arbeiten und ist dadurch einfach belebter, schon mal biologisch mit den ganzen Mikroorganismen, die da sind. Aber, oder auch dadurch, und die ganzen Pilze sind da drin, und wenn ich Fungizid sprühe auf dem Feld, sind die natürlich nicht mehr da. Humusgehalt ist dann höher im Wald und so weiter. Und das spiegelt sich natürlich logischerweise auch in der Kraft und im Gehalt dieser Lebensmittel wieder, ne? Und das hat nachher Auswirkungen auf uns, weil so wie wir essen, so geht's uns dann auch. Also die innere Ärztin oder der innere Arzt hat dann einfach alle Werkzeuge in der Hand, um sich selbst wieder reparieren zu können, weil letztendlich macht das nicht der Arzt oder die Ärztin, die geben uns einen Rat oder ein Hilfsmittel oder wenn es ganz schlimm ist, muss man operieren oder so. Das ist ja dann auch alles sinnvoll. Aber damit es gar nicht erst so weit kommt, oder es ist auch dann immer so, dass der Körper es selbst macht, ne? Das darf uns auch bewusst werden, wir sind's. Und deswegen hängt sehr von unserem Bewusstsein, von unserer Einstellung ab. Und für einen Heilungsprozess braucht der Körper eben Mineralien, Spurenelemente, er braucht die ganzen Vitalstoffe, die entzündungshemmend zum Beispiel wirken, antibakteriell, antiviral etc. Das sind alles dann Dinge, die enorm unterstützen und dann geht es besser und beziehungsweise wir werden gar nicht so oft krank, wie wir heute gesamtgesellschaftlich eben sind. Ne?
Ja. Ja, und das ist auch, glaube ich, vielfach einfach das Problem. Also das ist, ich gehe jetzt gerade noch mal einen Schritt ganz zurück, dass wir ja oftmals gar nicht merken, dass die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, nicht ausreichend sind. Das ist ja ein ganz langer Prozess, bis sich das überhaupt erst im Körper überhaupt zeigt, weil im Normalfall geht man ja so im Alltag erstmal davon aus, dass alles normal ist, in Anführungsstrichen. Und man merkt es ja erst spät. Und ich finde es so inspiriert, wie du hier und da einfach den Lindensalat fallen lässt und das ist so, das ist wirklich so spannend. Also es macht große Lust, finde ich, da drauf.
Ja, und ich lebe das Thema einfach, weil es mich selber jeden Tag begeistert. Ja. Ne? Auch in der Einfachheit. Also ich muss ehrlich sagen, das ist ein Prozess, den kann man gar nicht mehr stoppen. Und das sind Tausende. Also ich habe ja schon ganz viele ausgebildet und das ist immer, wenn wir dann wieder mal zusammenkommen für eine Fortbildung oder so. Jetzt war vorletztes Wochenende gerade Fortbildung Gourmet-Kochkurs oder so. Wir machen ja dann auch Spezialthemen. Das ist wie ein Fest jedes Mal, ne? Und was die Leute auch alles berichten, wie es ihnen damit geht und wie das Kreise zieht, auch in ihrer Familie oder Nachbarschaft und so weiter und was es mit ihnen macht, ne? Das ist einfach wunderbar. Da merkt man einfach wieder so eine Lebenslust kommt da auch wieder, ne, eine Freude. Und es ist auch diese Dankbarkeit für die Dinge, die man vorher überhaupt nicht gesehen hat, ne? Also das ist einfach ein tolles Lebensgefühl. Wenn ich jetzt, ich bin ja sehr viel auch unterwegs, war jetzt gerade im Saarland, wo ein neuer essbarer Wildpflanzenpark eröffnet werden konnte und so. Und gut, an dem Ort war ich jetzt natürlich ein paar Mal, weil das erst geplant werden musste und so. Aber wenn ich jetzt neu irgendwo hinkomme, dann ist, also man ist nicht alleine und man ist nicht fremd, weil, ach guck, da wächst dies, da wächst jenes, also man kennt die schon alle. Und manchmal sind die dann ein bisschen anders, weil da ist ein anderes Gestein, anderes Klima oder so, kriegt man dann auch ein Auge dafür. Das ist einfach toll und man kriegt dann auch den Charakter der Landschaft mit, ne? Und das ist einfach, ja, hängt alles natürlich auch mit Bewusstsein ab. Also es hat mal eine Künstlerin gesagt, Markus, das wird mir jetzt so bewusst, das Ganze, was wir hier machen, ist eine Schule des genauen Hinsehens. Ne? Weil man muss natürlich, was sie im Akt zeichnen oder auch so hatte, ne, dass man genau das Auge schult, sonst kannst du es ja gar nicht richtig zeichnen und das stimmt dann nachher nicht mehr. Das hat sie jetzt nochmal erlebt beim Aufbau von der Blüte oder beim Betrachten eines Blattrandes oder wie die Blätter eigentlich genau am Zweig festgemacht sind. Weil das muss man natürlich schon, das sind nämlich die Punkte, die helfen nachher beim, oder die sind grundlegend für die Bestimmung der Pflanze. Und wir dürfen natürlich nur das pflücken, was wir auch zweifelsfrei bestimmen können. Ne? Und das ist, hört sich jetzt komplizierter an, bis es ist, aber das ist etwas, was ganz viele sagen, wow, das habe ich ja, also das sagen die schon noch am dritten Tag. Wahnsinn, da habe ich ja früher überhaupt nicht hingeguckt. Und jetzt guck mal, wie schön das ist. Und also die entdecken da Strukturen, Farben, natürlich dann auch Texturen, Gerüche, Geschmacksnuancen und so weiter. Also das holt die Leute sehr ab. Das ist sehr, sehr lebendig und sehr sinnlich auch dieses Thema. Es geht auch ums Fühlen ganz stark, ne? Und das ist ja auch ein Bereich, der aufgrund der reinen Kopfbetonung uns auch sehr abhanden gekommen ist. Also auch da trägt es dazu bei. Kopf ist super wichtig, aber wir kommen durch dieses Thema natürlich, das ist ja, wir nehmen es in uns auf. Die Verbindung mit der Natur ist auch deswegen so intensiv, weil was natürlich, wir essen es. Es kommt in uns rein und dann haben wir, und dann kommt die Nachbetrachtung nochmal mit dem Kopf und so weiter. Also das ist ein Hin und Her mit diesen Pflanzen und was ganz viel mit den Menschen macht. Ne? Und ich spreche deswegen auch immer von den essbaren Wildpflanzen, weil bei mir geht es nicht nur um die Kräuter, also nicht nur um das, wo man sich bücken muss. Die sind auch schön, wichtig, aber wir haben ja in der Natur eben viel mehr. Wir haben ja eben auch die Stauden, der Brennnessel kann ja so hoch werden wie ich selber und dann eben die ganzen Sträucher. Wir haben jetzt die Kornelkirschen, den Weißdorn, die Haselnüsse und die Schlehe nachher, die Mispel und ganz viele Sträucher, die ganz tolle Früchte haben und auch essbare Blätter und Blüten und so weiter. Und dann noch die Bäume. Eben, ich habe den Lindenblattsalat schon erwähnt. Es gibt noch viele mehr, von denen wir sehr gut essen können oder die uns Nüsse schenken und so weiter. Und gerade wenn wir von den Bäumen was essen, das stelle ich so fest, weil die Bäume natürlich, die sind größer wie wir, die werden viel älter wie wir. Das macht mit den Menschen unheimlich was. Ne? Also das... Die haben nachher ein anderes Bewusstsein und dann lieben die diesen Baum und diese Pflanzen und dann ist es auch nicht mehr egal, wenn irgendwo was kaputt gemacht wird. Ne? Also das regelt sich dann alles ganz automatisch, ne? Also auf eine schöne Art und Weise, weil das ja mit Lebenslust und weil es positiv besetzt ist. Ne? Deswegen heißt die eine Buchreihe auch Natur und Genuss und das ist alles... keine Arbeit in dem Sinn und kein Pflichtprogramm, sondern es ist wirklich ein Feiern des Lebens. So könnte man das auch sagen.
Ja, es ist einfach wirklich auch eine komplette Lebenseinstellung, ne? Also wie man dem Leben begegnet. Und ja, auch was du eben gesagt hast, das nehme ich auch immer wieder wahr, wenn man sich wirklich die Blumen oder Pflanzen generell noch also etwas genauer anschaut und die Anordnung der Blätter, das ist so exakt teilweise, also ja wirklich, dann ist jedes, ne, jeder Zweig, jede Blüte, jede Blattanordnung ist wirklich exakt gleich aufgebaut und je nachdem, welche Pflanze man anschaut, auf unterschiedlichste Art und Weise. Also ich finde auch, da gibt es so viel zu entdecken. Und ich wollte ganz gerne noch einmal fragen, du hattest das eben schon einmal ganz kurz auch erwähnt, also worauf man achten muss, wenn man sammeln geht. Also du hattest gerade schon gesagt, ja, wenn es geht, nicht an den Wegen, wo die Leute mit dem Hund lang gehen, ja. Und genau, wahrscheinlich nicht zu nah am Feld, weil du hattest Glyphosat gesagt.
Ja, genau, also man muss sich ein bisschen, man muss die eigene Heimat auch nochmal mit neuen Augen anschauen, vielleicht mit den Augen eines Singvogels oder eines Hasen, der sich da ernähren möchte. Und dann stellen wir fest, oh, gibt es doch etliche Einschränkungen und kein Wunder, dass es von den Tieren nicht mehr so viele gibt, ne? Aber es gibt schon reichlich Sammelgelegenheiten. Also gerade deswegen ist der Wald so wertvoll. Deswegen habe ich auch ein Buch nur über den Wald geschrieben, die Waldapotheke, weil das ist halt jetzt im Allgemeinen tatsächlich die beste Quelle. Weil da, wenn ich jetzt im Wald noch zweimal abbiege, dann bin ich auch von den Hauptwegen, weil die Hunde werden auch meistens nur an einer Hauptgassi-Route ausgeführt. Und wenn man dann eben ein bisschen reingeht, und die Hunde, ehrlich gesagt, haben die gleichen Leiden wie wir heute, die sind ja auch, haben auch Bewegungsmangel und die haben auch so ein Dosenfutter oder sowas, ne? Die haben auch Arthrose und etc. Die hüpfen gar nicht mehr so wie früher, wenn die jung sind schon, aber die hüpfen nicht mehr wie früher kreuz und quer rum, sondern die trotten auch am Wegrand entlang, machen da ihr Geschäft und denken, hoffentlich sind wir gleich wieder auf dem Sofa. Ne? Also das ist gar nicht so wild mit den Hunden, aber man muss beobachten, ne? Wo sind sie nun wirklich viel unterwegs? Und wo ist es seltener? Ich meine, wir sind in der freien Natur. Irgendwas kann da immer sein. Ein Vogel, der drüber fliegt oder sowas, das ist ja logisch. Ne? Deswegen ist es vielleicht am Anfang besser vom Lebensgefühl her, wenn ihr das abwäscht, wenn ihr nach Hause kommt. Aber also ich mache das inzwischen so, dass ich entscheide das immer. Man sammelt ja auch, man guckt sich die Blätter ja auch genau an, was man da sammelt. Ne? Und ich nehme ja auch nur die 1A-Qualität, weil wenn da eine Million Blätter steht oder Triebspitzen von Brennnesseln oder so, warum soll ich die nehmen, die schon mal angeknabbert wurde oder irgendwas? Ich nehme wirklich nur das, was top ist. Den Rest lasse ich ja einfach stehen und ich sortiere das dann auch gleich da draußen, ne? Oder ich mache die, wenn es jetzt Früchte oder Nüsse oder irgendwas geht, mache ich gleich die Schalen oder die Stiele oder irgendwas, was da so dran ist, gleich ab und schmeiße es wieder in den Wald. Das kompostiert dort. Dann habe ich das auch schon gar nicht zu Hause, ne? Also sauber sammeln, bedächtig sammeln, achtsam sammeln. Dann hat man da schon mal etliches weg. Und dann vielleicht am Anfang würde ich das waschen, dann fühlt ihr euch besser. Ich gehe inzwischen so vor, dass ich meistens gar nicht wasche, weil also wenn es geregnet hat und so, dann hat die Natur das ja auch abgewaschen. Und wenn es natürlich länger trocken ist und staubig war oder so, dann wasche ich es auch ab. Aber ja, das regelt sich mit der Zeit auch. Ne? Also macht es so, dass ihr euch wohlfühlt. Und wenn ihr jetzt eben nicht nur Kräuter sammelt, sondern eben auch von Sträuchern oben, dann habt ihr das Hundeproblem schon gar nicht so. Ne? Oder die Blätter von den Bäumen, da ist man schon weg von dem Thema. Und auch in städtischen Parks und so kann man eben auch gut sowas wie Cornellkirschen oder Lindenblätter oder sowas sammeln. Also ist einfach die Umgebung nochmal neu angucken. Und ich habe da schon so skurrile oder auch witzige Rückmeldungen gekriegt. Also ich weiß noch zu gut, in einem Kurs, da hatten wir so die Linde besprochen. Und dann hat so eine Frau auch gesagt, ja, also da muss ich mir jetzt echt Mühe geben, irgendwie hängt es bei mir, ob ich die erkenne und so, ne? Nächsten Morgen kommt die und sagt, Markus, unglaublich, also was ich heute schon erlebt habe, ich mache die Fensterläden auf beim Schlafzimmer und was steht vor dem Fenster? Eine Linde, ne? Also das hat sie einfach... Das, und solche Sachen passieren da, das ist so schön. Und dann sind die Leute natürlich echt glücklich. Und manchmal löst sich das so ganz auf skurrile Art und Weise und auf lustige Art und Weise. Und ihr merkt dann auch, was ihr in eurer direkten Umgebung, was da alles ist. Ne? Also manchmal ist es so, da kann man dann nicht gerade sammeln, wenn man jetzt in der Stadt wohnt, so zwischen Gehweg und Hauswand in dieser Ritze, da kommen massenhaft Pflanzen. Und das sind ganz oft die richtig gut schmecken. Ich meine, da kann man die jetzt echt nicht sammeln. Aber Man kann botanisieren. Man kann nochmal angucken, wie war das bei der Gänsedistel mit diesem herablaufenden Blatt oder so. Oder was da halt alles wächst. Ne? Auch Löwenzahn kommt aus der letzten Ritze. Der wilde Spinat, die Melde und so weiter. Ne? Also das ist unfassbar. Auf Verkehrsinseln, was da alles steht. Ne? Also wenn es jetzt nur darum ging, dass ich noch schnell ein Blatt habe, um es irgendwo früher im Fernsehen oder irgendwas zu zeigen, das sollte ja auch frisch sein. Das habe ich auf dem Weg zum Sender, habe ich das schnell zusammengesammelt. Auf den Verkehrsinseln und so. Ne? Weil dann hatte ich einen kurzen Weg. Ne? Sonst, also das... Es ist unfassbar. Und das macht dann auch Spaß, wenn man oder wenn man die Pflanzenkübel in einer Fußgängerzone nochmal anguckt. Da sieht man auf einmal Knopfkraut drin und Vogelmiere und was da alles wächst. Ne? Also die Pflanzen sind immer und überall begleiten die uns. Und wenn ihr da die Augen öffnet, dann werdet ihr die Welt mit neuen Augen sehen. Das kann man wirklich so sagen. Das ist keine Übertreibung. Es ist wirklich so. Und alleine das ist einfach schon, ja, wie eine frohe Botschaft. Das hört sich jetzt alles so biblisch an, aber es macht was mit uns. Ne? Und wenn ihr dann eben in einen Park geht oder euren Garten umgestaltet oder in den Wald geht oder zum Biobauern, weil beim Biobauer habt ihr einfach Fläche, die sicher ist zum Sammeln, ne? Oder auf eine Streuobstwiese oder ihr müsst einfach mal ein bisschen gucken, was da bei euch in der Gegend so ist. Gibt oft so Bauerwartungsland, so Ödland oder so, wo jetzt wirtschaftlich auch nichts passiert und wo wir dann ganz toll um so im Herbst auch noch wilde Möhre haben mit den Samen, wo man tolles Gewürz machen kann. Nachtkerze im Sommer und so weiter. Also das ist eine unglaubliche Vielfalt, die uns umgibt. Und das macht einfach Spaß, das alles zu entdecken.
Jetzt, ich wollte noch einmal, du hast es gerade gesagt, aber es ist tatsächlich so, dass in einem Park in der Stadt, das ist auch okay, weil da war ich mir, bei sowas war ich mir tatsächlich bisher immer nicht sicher, weil ich gedacht habe, wenn es da regnet und quasi der Regen dann die Abgase mit runterregnet dann und so weiter. Und das, also, aber das ist schon okay.
Ja, also weißt du, aus dieser Nummer kommen wir nicht raus. Also schaut mal, wenn ihr mit dem Zug oder mit auf der Autobahn fahrt oder wo auch immer, es ist ja direkt neben der Autobahn sind ja Felder und da kann auch Bio angebaut werden. Das haben wir flächendeckend. Also ich muss mich jetzt, nur weil es Wildpflanzen sind und ich sie selber in die Hand nehme und mich selber darum kümmere, nicht mehr verrückt machen. Ne, im Durchschnitt ist es immer noch besser, weil es ja eine wilde Qualität ist. Was ich vorher schon mal alles erläutert habe. Mhm. Wir leben nun mal, das gilt jetzt für Österreich, Schweiz, Deutschland genauso. Also außer ich lebe jetzt in den Alpen, hoch oben auf einer Alm oder so, aber da lebt man ja nur im Sommer. Und auch die Leute in Tirol leben fast alle im Inntal, wo unten auch die Autobahn durchgeht und alles super dicht besiedelt ist. Das ist jetzt gar nicht so ein Riesenunterschied zum Schweizer Mittelland oder zu einem Verdichtungsraum in Deutschland, also im Inntal selbst. Ne? Natürlich, wenn ich dann rausgehe in die Seitentäler, wo es ruhiger ist und naturnäher, aber da leben ja auch nur 10% der Leute, schätze ich mal. Die Bevölkerungsmehrheit lebt heute einfach da, wo wir diese Stäube und diese Abgase und so haben. Und da wächst auch die Petersilie und der Salat, der auf dem Wochenmarkt verkauft wird oder so. Ne? Das wächst, Schnittlauch und alles, das wächst ja auch alles oft in der direkten Umgebung der Städte. Also ja, da darf man sich, also auch mit, da kommen die nächsten mit Chemtrails und was noch alles ist. Das sind alles Themen, ich habe mich da auch damit befasst und so, aber ich habe alles wieder losgelassen, weil ich kann es nicht ändern. Und dann bedeutet das für mich, ich finde das nicht gut und so, aber ich kann es nicht ändern und es schwächt mich, wenn ich mich daran aufreibe. Mhm. Ich konzentriere mich auf das, was in meiner Macht steht und suche da nach guten Lösungen, um so einfach einen Beitrag zu leisten. Und je mehr Menschen das machen, umso mehr hört im Außen auch auf. Mhm. Ne? Also das ist das Einzige, was wir im Grunde genommen machen können. Ne? Das gilt für Krieg und Frieden genauso. Wir müssen da erstmal in uns gucken, wo hasse ich eigentlich und wo werde ich getriggert und so, ist immer das Gleiche eigentlich, ne? Dass da die Baustelle ganz nah ist.
Mhm. Ja, aller Anfang ist bei uns.
Ja,
ja. Genau. Ja. Und wenn wir noch einmal zum Garten gehen, du hattest ja auch gesagt, wir können uns ja auch im Garten im Grunde genommen eine kleine essbare Wildpflanzenecke machen. Müssen wir da auf irgendwas achten oder können wir da einfach loslegen und genau?
Im Grunde genommen, ich sage oft, das ist Gärtnern für Faule, müssen wir weniger machen als zuvor. Weil wenn wir natürlich Kulturpflanzen oder irgendwas, was ganz, also was Exotisches, was dann halt blüht oder sonst was, oder irgendwas, was bestimmte Bedürfnisse hat und so, weil es halt jetzt keine einheimische Pflanze ist, dann muss man sich regelmäßig drum kümmern. Ich muss es gießen, ich muss es schützen, ich muss die Schnecken verscheuchen, ich muss es schneiden und den Rasen muss ich mähen, vertikulieren, düngen etc. pp. Also das kennt ihr alle, ne? Und das ist ja auch das, was eigentlich keiner mehr so richtig will. Und man kann jetzt im Garten, als ersten Schritt könnte man sagen, mach mal weniger. Also den Rasen einfach mal rückverwildern lassen, weniger mähen. Man könnte natürlich auch, wenn das sehr fette Erde ist, da was abtragen und ein bisschen Sand reinbringen, dass das magerer wird, weil dann kommen mehr von diesen Margeriten, Wiesensalbei und was alles schön blüht und so. Aber man kann es auch einfach mal ein paar Jahre lang so anders bewirtschaften, dann wird es auch magerer. Man kann ein Gemüsebeet einfach mal sein lassen und abwarten. Das ist sehr spannend. Was kommt denn da einfach so? Und da wird sehr viel dabei sein, was in auf dem Speisezettel steht bei den essbaren Wildpflanzen. Also da wird die Melde dabei sein, Gänsedistel, Vogelmiere, sowas wird da, Knopfkraut, das wird da automatisch manchmal in Massen wachsen. Klar kommt da auch mal eine Distel, die wäre sogar essbar, aber die ist dann, da müsste ich mit der Nagelschere die ganzen Blattränder abschneiden, weil die eben nicht wie bei der Gänsedistel in der Pfanne dann sich auflösen sozusagen und nicht mehr stechen. Die kann man dann mal jäten und auf den Kompost tun. Also man muss nur noch so ein bisschen lenkend eingreifen. Aber ansonsten kann man auch vieles machen lassen. Man kann jetzt so ein klassisches Rosenbeet, was halt diese Rosen sind, die immer wieder blühen, ja, und die ja dann auch geschnitten werden müssen, angehäufelt und gedüngt und gegen Läuse und so weiter. Das ist ja auch wie ein Riesengemache da. Kann man auch sein lassen und kann, die stehen ja immer, ist ja immer sonnig, so ein Rosenbeet. Da kann man eben auch ganz tolle Pflanzen ansiedeln. Man kann auch eine Rose, zum Beispiel würde ich ja so eine Rose de Resch, so eine Damaszener Duftrose, die ist sehr robust und die macht ganz duftige, tolle Blüten. Die kann ich dann zu Rosensirup und zu Essigen und so weiter verarbeiten. Ich kann die natürlich trocknen für einen Tee. Ich kann die als essbare Blütenblätter als Deko drüber streuen. Und zu diesen Rosen kann ich natürlich ganz viele Lippenblütler ansiedeln, wie zum Beispiel der Salbei. Der wilde Majoran, der Dost. Oder Nachtkerzen, die dann den ganzen Sommer über gelb blühen, oder die wilde Möhre und so weiter. Also alles Pflanzen, die gerne Sonne haben, die gerne auch trocken, also sogar gerne trocken haben, die ich also nicht gießen. Ich muss das ganze Beet gar nicht gießen. Ich spare mir enorm Arbeit. Es blüht immer. Für die Insekten ist auch immer was da. Und ich kann auch immer ernten. Das ist einfach fantastisch. Ich kann eine Hecke, die jetzt halt zum Beispiel aus Thuja besteht oder so, die kann ich ja, muss ich am Bagger kommen lassen, Thuja raus und Wildgehölze rein. Natürlich dann solche, die auch einen Blickschutz bieten, ne, wo das wieder relativ dicht wird. Und da muss man ein bisschen gucken, was braucht Schatten, was braucht Sonne. Sonne ist natürlich beliebter bei den Pflanzen. Und manche kann man auch schneiden, dass es richtige Formhecken gibt, wenn man jetzt eine Vorgartensituation hat und man will jetzt da nicht das Riesengebüsch. Da kann ich eben auch mit Weißdorn zum Beispiel eine ganz klassische Hecke haben, wie alle anderen Nachbarn auch. Also ich falle da sozial gar nicht auf, aber ich kann da Blätter und Blüten sammeln und habe eine super herzstärkende Tinktur, Tees oder auch da kann ich trocknen und in Kekse reinbacken oder sowas als Mehl, Laubmehl nehmen, sodass das Glutengehalt sinkt und der Vitalstoffgehalt steigt. All sowas. Also man kann den ganzen Garten, muss man auch nicht alles auf einen Schlag machen, aber man kann das peu à peu verwildern. Und dann sieht der sehr schön aus. Das ist mir auch immer wichtig, auch in den Parks, ne? Weil ich bin generell für das kein Verlust irgendwie, sondern ein Zugewinn. Also das ist in Parks, wo es blüht, ja. Das ist auch für die Insekten schon wichtig, aber auch fürs Auge. Und zum Beispiel eine Kornelkirsche oder eine Aronia, das sind Fruchtsträucher, die blühen im Frühling, Also sind da sehr schön anzusehen. Die haben dann einen Fruchtbehang, der auch schön aussieht, und dann nochmal eine spektakuläre Herbstfärbung. Ich schaue gerade hier bei meinem Balkon auf diese orangene Aronia jetzt gerade. Also das geht, also Ästhetik und essbar und ökologisch wertvoll und pflegeleicht geht alles unter einen Hut. Da muss man sich nur ein bisschen Gedanken machen oder halt dieses Wissen sich aneignen. Ich werde da im nächsten Jahr, weil das wird so oft immer mehr gefragt auch, werde ich mit Grün und Gesund kooperiere ich ja auch, und da werden wir nächstes Jahr, werde ich da, ich wollte gerade sagen, ein kleines Gartenseminar geben. Also das sind nämlich nicht die Risiken, da muss man jetzt nicht ein Studium machen in Gartenlandschaftsbau, sondern das werden, denke ich, mehrere Module, aus Modulen wird es aufgebaut sein. Also wie mache ich das mit der Hecke? Wie mache ich das mit Rasen in Wiese umwandeln, die blüht? Vorgartensituation, Beerennaschgarten, die Kompostecke, wie kann ich das schön miteinander kombinieren? Der Hausbaum, habe ich wenig Platz, habe ich viel Platz, Sonnig, Schatten und so weiter. Eine Fassadenbegrünung, der Schattengarten, kleinräumig, Vorgarten oder sowas. Ne? Das sind so die Themen, wie ich es mir vorstelle, wo ich dann auch mit Pflanzplänen arbeite und also wie eine Einkaufsliste für die Gärtnerei oder für die Baumschule. Und dann kann man ja, ich denke, das ist das Sinnvollste, peu à peu. Man muss ja, klar, wer will, kann auch gleich alles ändern, aber man kann ja dann auch jedes Jahr sich ein neues Projekt vornehmen und den Garten langsam transformieren. Ne? Und das ist für uns schön und für die Tiere auch, also für die Vögel, für die Insekten und so. Und es bringt uns noch näher in die Verbindung. Und in der Regel werde ich da natürlich nicht Massen körbeweise, also in einem kleinen Garten kann ich jetzt nicht körbeweise ernten, aber ich habe im Alltag immer ein Büschel Blätter, was in Salat reinkommt oder so, und ich kann ja dann für diese Einmalaktionen, also die Bärlauchaktion im März, die Brennnesselsamen im Juli oder sowas, da gehe ich ja dann mal ein Wochenende raus, also samstags raus, sonntags dann verarbeiten oder so ähnlich, ne? Und dann hat man ein tolles Familienerlebnis und hat auch etliches an Tees oder an Pesto oder was Eingefrorenes oder so als Vorrat. Die ganzen Salze und Duftzucker und was es alles gibt. Und kann dann diese ganzen Register ziehen. Und dann wird das ganz einfach, dass das, was ich ja auch immer sage, jeden Tag was Wildes essen, dass das Wilde automatisch integriert ist. Ne? Wenn ich eben schon ein Kräutersalz selber gemachtes dann aufs Rührei mache und im Rührei ist Wiesenbärenklau drin, ja, dann das fließt dann einfach automatisch. Ne?
Sag mal, und all das, was du gerade auch gesagt hast, all das lernt man dann bei euch auch oder kann man bei euch in der Ausbildung lernen oder in dem, ja. Also in der Ausbildung oder auch in dem Hochschullehrgang?
Das ja, also es gibt zwei verschiedene, genau. Es gibt ja, die Hochschulausbildung, die du, also das hat einfach, ist organisch, historisch so gewachsen, weil dieses wilde Wissen war ja erstmal so in so einer Nische und das war auch ein bisschen so schräg angeguckt und ich dachte, Mensch, das braucht, damit wir die Gesellschaft erreichen, braucht das ein modernes Design, das braucht eine klügere, pfiffige Kommunikation nach außen, das braucht eine Anbindung an die Hochschule, weil das Wissen ist es doch wert, dass es das ist so wertvoll.
Ja.
Und da bin ich eben 2012 bei etlichen Hochschulen vorstellig geworden. Das könnt ihr euch vorstellen. War natürlich auch mit Unkraut. Das machen wir nicht. Aber die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen, die hat sich da sehr gerne sogar darauf eingelassen, weil der Rektor zum einen, der damalige Rektor Robby Koch ist und sehr gerne isst, aber der hat es auch aus ökologischen Gesichtspunkten gleich eingesehen und der hat so einen Riecher für Zukunftsthemen. Und da hat es dann funktioniert und da war ich ganz glücklich drüber. Und das ist bis heute natürlich echt eine Erfolgsgeschichte. Es ist ich habe im deutschen Sprachraum immer noch einmalig, dass man ein Hochschulzertifikat mit diesem Wissen erwerben kann. Und das finde ich wichtig. Also dass es eben also auch was hermacht und dass das Akzeptanz findet. Und dann kamen ja die Jahre, wo wir dann nicht mehr Präsenzunterricht machen konnten oder wo es immer wackelig war. Und dann war ich ja schon mit Grün und Gesund, hatte ich ja schon einen Anfängerkurs sozusagen, Selbstversorgung leicht gemacht, der sehr erfolgreich lief. Und dann lag es nahe, dass wir das alles auch spiegeln. Und das ist diese Coach-Ausbildung. Mhm. Und ganz ehrlich gesagt ist die, weil es eben 52 Wochenlektionen sind, die ist noch umfangreicher geworden wie die Hochschulausbildung. Aber es ist eigentlich, mache ich dies, das hängt vom Lerntyp ab. Ne? Mhm. Und natürlich auch manche sagen, ich bin so dankbar, dass es die Coach-Ausbildung gibt, weil ich muss meine Mutter pflegen oder ich habe kleine Kinder und so und ich kann hier gar nicht so gut weg. Oder die Entfernung ist groß. Ich meine, wir machen die Hochschulausbildung, bieten wir ja auch bei Hamburg an und in Erfurt, neuerdings jetzt auch in Österreich, im Allgäu und in Nürtingen, also ein bisschen eine Streuung ist. Aber in der Schweiz haben wir noch keinen Standort zum Beispiel und dafür gibt es eben auch die Online-Ausbildung. Aber ich meine, die Brennnessel bleibt die Brennnessel. Ob ich sie jetzt online vermittle. Online ist dann also, sind Filme und PDFs, die jeden Freitag freigeschaltet werden. Und dann alle 14 Tage, so 2 Stunden am Abend, werden die Fragen beantwortet. Also das geht ein Jahr, ist schon intensiv, geht das so vom 1. Januar bis 31.12. durch. Im Winter sind dann eben auch mal ein paar so Theorie-Sachen dabei, zum Boden zum Beispiel. Oder auch mal, es geht mal zum Beispiel zum Räuchern, kommt noch was oder so, was das Thema abrundet. Aber ansonsten ist es eigentlich immer jede Woche 2 Pflanzen. Plus, also das ist dann, wie erkenne ich die, wo wachsen die, wie gehe ich im Garten oder wie kann ich die ansiedeln. Mhm. Und dann, wie gehe ich in der Küche damit um? Was ernte ich eigentlich davon? Wie verarbeite ich das? Rezepte dazu. Ne? Das ist so der Grundaufbau. In den Büchern ist es ja auch ähnlich. Ne? Das ist immer so vom Wald bis zum Esstisch.
Mhm. Ah, total spannend, wirklich. Ja, jetzt sind wir schon, wir haben schon lange gesprochen jetzt. Ich könnte noch die ganze Zeit weiter. Ich habe noch Fragen. Aber ich stelle jetzt einmal, jedem Speaker stelle ich nämlich noch einmal die Frage. Die Kernfrage des Kongresses ist ja, worum geht es für uns auf der Erde wirklich? Und worum geht es denn deiner Meinung nach auf der Erde wirklich? Wir haben, glaube ich, jetzt auch schon in Teilen wahrscheinlich darüber gesprochen, aber ja. Noch mal so.
Also kann ich jetzt, für mich ist auch noch mal jetzt gerade in 23 so ganz deutlich geworden, dass es ums Fühlen geht. Also für mich auch sehr stark, dass wir, weil wir so kopfbetont sind, weil die letzten 500 Jahre seit der Renaissance haben wir eben alles, auch die Naturwissenschaft und so, ich bin ja selber so einer, alles so über den Kopf wahrgenommen. Und Männer machen es vielleicht auch noch stärker wie Frauen, ist rein mal so von der Grundausrichtung her. Und das war ja alles sehr männlich dominiert. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir jetzt ins Gefühl kommen. Den Kopf nicht ausschalten, aber das Herz dazuschalten, sozusagen. Und den Bauch sowieso. Ne? Und dann kommen wir in eine ganz neue Qualität. Also mit einem Wort, fühlen.
Ja, super schön. Ja. Ich danke dir wirklich sehr für das total inspirierende Gespräch und vielen Dank.
Ja, ich danke auch. Liebe Grüße an alle da draußen.